Geography. Freiraum für Geografie. Die Erweiterung geografischer Lern- und Lehrmöglichkeiten über die Grenzen des Campus hinaus.
Geography Frontline. Hallo zusammen, Interessierte der Geografie, Dozenten, Studierende und alle, die sich sonst für Geography begeistern können. Episode 17 von Geography Frontline. Was steht heute auf dem Programm? Gorleben, Marokko und die Objektivität.
Was ist das da?
Das ist das Zwischenlager. In der großen Halle sind unsere hochradioaktiven Abfälle aus der Atomindustrie, also unsere Kastoren. Und in der kleinen Halle, das sind so leicht radioaktive Abfälle aus Krankenhäusern etc.
Und das soll dann alles unten im Stollen landen, also endgelagert werden?
Sobald es als solches genehmigt ist.
Wäre das erste auf der ganzen Welt.
Verstehe. Und bis dahin steht das Zeug da oben in dieser Halle? Ich meine, sieht ja ein bisschen aus wie eine Keksfabrik.
Das ist doch Stahlbeton. Das ist absolut sicher. Da kann überhaupt nichts passieren.
Absolut sicher. Die Dinger da drin, die sind viel zu heiß. Die müssten doch erstmal abstrahlen.
Ja, sind bloß Temperaturen. Ungefähr 100 Grad. Das ist gar kein Radioaktiv.
Ja, bloß Temperaturen. 40 Jahre lang.
Schauen Sie doch mal auf. Wir haben eine ethisch-moralische Verpflichtung, endlich ein Endlager zu schaffen. Unsere Generation hat von diesem billigen Atomstrom profitiert. Deshalb müssen wir endlich eine Lösung finden.
Herr Kasper,
ich hoffe, dass dieser
Herr Kasper, Entschuldigung. Ich ermittle wirklich weder gegen Ihr Zwischen- noch gegen Ihr Endlager. Könnten Sie mir sagen, wo ich eine Toilette finde?
Habt ihr gestern Abend den Tatort geschaut? Mit Maria Furtwängler als Kommissarin Lindholm. Der Tatort Salzleiche spielt zum Teil im Zwischenlager Gorleben. Was für ein Zufall, oder? Naja, unglaublich. Also zur Thematik Zwischenlager und Gorleben gibt's heute auch wieder ein bisschen was zu erzählen. Ich habe eine Mail bekommen von Björn, der hat mir einen Link geschickt zu einem Artikel. Schreibt hier, der Artikel ist zwar etwas älter, 1980, also vor der Eröffnung des Zwischenlagers Gorleben, aber es sind einige kritische Punkte dargestellt. Und zwar ist das von Eckhard Grimmel der Aufsatz, warum der Salzstock Gorleben-Rambo als Atommülldeponie ungeeignet ist. Aus der Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften, Band 131, Seiten 487 bis 519. Super, so, wenn wir mal reinlesen in den Artikel, da heißt es hier, erstens, Salzstöcke können wegen ihrer Inhomogenität und geringen mechanischen und chemischen Stabilität nicht als optimales Lagermedium für radioaktive Abfälle bezeichnet werden. Okay. Das ist also die eine Meinung davon. Von 1980 ist ein bisschen älter, aber nichtsdestotrotz eine wissenschaftliche Aussage. Eine andere Auffassung dazu findet man zum Beispiel auf der Webseite der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe. Die setzen sich damit auseinander, was hier gutes Wirtsgestein sein kann, also was radioaktives Material aufnehmen kann und es am besten schützt, beziehungsweise die Umwelt am besten schützt gegen diese radioaktive Strahlung. Und da gibt es ein PDF, Endlagerung radioaktiver Abfälle in Deutschland aus dem Jahr 2007. Und auf Seite 5 gibt es eine Tabelle zur Wärmeleitung, Temperaturbelastbarkeit, Hohlraumstabilität und so weiter. Und wenn man hier mal reinschaut, ist eigentlich sehr interessant, dann fällt auf, dass vor allem die Temperaturleitfähigkeit von Salz sehr, sehr geeignet ist. Denn ihr wisst ja, die Kastoren strahlen eine gewisse Wärme noch ab. Deswegen müssen sie auch erstmal ja noch oberirdisch gelagert werden, bis sie so weit runtergekühlt sind, dass man sie unter Tage bringen könnte zum Lagern. Und im Gegensatz zu Ton, denn das wird hier auch noch mit verglichen mit dem Salz, und Kristallgestein, wie zum Beispiel Granit, ist Steinsalz am besten geeignet für die Lagerung. Genauso ist es bei der Hohlraumstabilität. Denn der Salzstock, der von außen nach innen wächst, bietet eine Eigenstabilität, während gegen man bei Ton, in der Schweiz wird das ja gerade diskutiert, auch mit in Ton den Atommüll eventuell entzulagern, bei Ton müsste man erstmal ausbauen, das Ganze eventuell abstützen. Und bei Kristallingestein, wie zum Beispiel Granit, ist hier laut dieser Studie die Hohlraumstabilität auch nicht sehr günstig. Ähnliches gilt für die Temperaturbelastbarkeit. Salz kann also die Wärme, die vom Castor-Behälter ausgeht, sehr gut noch nach außen transportieren, während gegen Ton zum Beispiel schon ab etwa 100 Grad anfängt, sich zu verändern in seiner Zusammensetzung. Also hier gibt es einige interessante Punkte, wie es hier durchgeht. Ich stecke euch das PDF in die Shownotes, ihr könnt euch das mal angucken. Ist wirklich sehr interessant. Gut, weiter heißt es in dem Artikel bzw. der Zusammenfassung vom Artikel von Grimmel. Zweitens, der sich in die DDR erstreckende Salzstock Gorleben-Rambow, also ihr seht 1980, da war Deutschland noch nicht vereint, liegt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf einer Bruchstörung des Grundgebirges in der Verlängerung des Oberrhein-Hessen-Leinegrabens. Dagegen gibt's da nun auch wieder aus dem Jahr 2007 ist es, glaube ich, auch auf der Webseite eben der Bundesanstalt für Geowissenschaften die Aussage: Die Ergebnisse der langjährigen seismischen Überwachung des Salzstockes Gorleben und seiner Umgebung zeigen, dass der gewählte Standort in einem seismisch äußerst ruhigen Gebiet gelegen ist. Zumindest aus seismologischer Sicht bedeutet diese Tatsache, dass es keine Hinweise auf derzeitige bruchhafte Bewegungen in der nächsten Umgebung des Salzstockes gibt. Das ist nun in der nächsten Zeit. Wenn man das so hört, ist es etwas vage. Ich habe auch hier gesehen bei Grimmel, der weist darauf hin, dass bereits im 15. Jahrhundert, meint er, ein relativ großes Beben auch in Norddeutschland zu verzeichnen gewesen sei. Und wenn wir hier von jetzt einem Zeitraum von 500-600 Jahren reden, 1400 bis 2000, dann ist das ja nicht wirklich sehr viel, wenn wir von der Endlagerung reden, die 10.000 plus Jahre Schutz bieten soll. Entgegen dem hat wieder hier die Bundesanstalt für Geowissenschaften geschrieben, dass alle ihre Untersuchungen auf einen Zeitraum von 100.000 Jahren ausgelegt sind. Sie beziehen sich hier auch, wenn ich die Karte der Erdbeben-Epizentren in Deutschland mal aufmache, die sie erstellt haben dort auf der Webseite, auf eine Zeit von 800 bis 2002 nach Christus. Also gehen hier wesentlich weiter zurück. Inwieweit wissenschaftlich so genau bis 800 nach Christus nachgemessen werden kann, weiß ich nicht so genau. Aber auf jeden Fall von der Verteilung her, wenn man den Radius hier anlegt, der geht also sehr, sehr weit und zeigt eigentlich, dass wir natürlich im Mittelrheingraben, im Ruhrgebiet auch und auch im Gebiet um Erlangen bzw. Südostdeutschland stärkere seismische Aktivitäten der letzten Jahre zu verzeichnen hatten, also der letzten 1200 Jahre zu verzeichnen hatten. Und in der ganzen Region zwischen Berlin, Hamburg, Bremen, Kiel und Göttingen, in deren Mitte ja ungefähr Gorleben liegt, ist eigentlich nicht sehr viel los gewesen. Ganz interessant. Also schaut euch die ganzen Seiten dazu mal an, denn als Fazit gibt es hier von Grimmel: Aus erstens bis siebtens ergibt sich, dass ein Endlagerbergwerk für radioaktive Abfälle im Salzstock Gorleben-Rambow der permanenten Gefahr des Absaufens infolge Spaltenbildung ausgesetzt wäre. Dieser Salzstock gewährleistet folglich keinen sicheren Abschluss eingelagerter Abfälle von der Biosphäre. Ein anderes Fazit, welch Wunder, zieht die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe. Bei denen heißt es auf der Webseite: Trotz der bislang noch nicht abgeschlossenen Erkundung des Erkundungsbereiches 1, also es ist hier Gorleben, kann nach den bisherigen Untersuchungen des Salinars insgesamt ausgesagt werden, dass aus geowissenschaftlicher Sicht keine Erkenntnisse gegen die Langzeitsicherheit des Salzstocks Gorleben vorliegen und dass das Hauptsalz der Straßfurt-Folge als potenzielles Wirtsgestein für die Endlagerung radioaktiver Abfälle in ausreichendem Maße zur Verfügung stehen wird. Anbei hänge ich euch noch ein PDF an von Kringe und anderen aus dem Jahr 2002. Da geht's um die Geologie und Hydrogeologie des Deckgebirges über dem Salzstock Gorleben. Kann man, wie gesagt, als PDF sich runterladen und durchschauen. Sind sehr viele Abbildungen und Schaubilder und Grafiken dabei. Und lest mal einfach rein in die Unterseiten der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe. Wenn jemand von euch noch an den Volltext von Grimmel rankommen würde, wäre das klasse. Kann er mir bitte zumailen, damit wir da auch nochmal reingucken können. Wie gesagt, zwar von 1980, aber muss ja nicht minder wichtig sein. Ja, Heiko, wo sind eigentlich die O-Töne aus Gorleben? Von der Demo? Vielleicht ist ja alles gar nicht so schwarz auf weiß. Vielleicht ist es eher kind of grey.
Chardonnay. Till she turns and tells him with her eyes, I can do better.
Kind of Grey. Die Band heißt Delaware. Aus dem Podsafe Music Network zu finden auf music.podshow.com. Also, die Thematik zum Salzstock-Gorleben und der Atomenergie können wir gerne noch weiter treiben. Schickt mir eure Kommentare dazu, wie immer an comment@geography.de oder sprecht auf die Voicemail an die 0611 150 99 60. Und Björn, danke nochmal für den klasse Link. So, neues Thema. Ich war letzte Woche auf einem Vortrag. Da ging es um Erdkundeunterricht in der Schule. Und so um die zwei Strömungen, wie man denn unterrichten kann. Das werdet ihr wissen, wenn ihr selbst Dozenten seid, wenn ihr selbst Geografie-Erdkunde-Lehrer seid oder wenn ihr Lehramt studiert. Handlungstheorie versus Konstruktivismus. Und da habe ich so ein paar Sachen gehört, die mich sonst auch sehr beschäftigen und mich auch, selbst wenn ich unterrichte, gerade in den ersten Semestern, eigentlich sehr verwundern. Denn so diese Fragen, ist es möglich, die Welt objektiv zu erfahren? Gibt es eine Objektivität? Gibt es eine Wirklichkeit? Gibt es die Wirklichkeit? Das würden sehr viele von vornherein erstmal abnicken, sagen, klar, so ist es. Schwarz, weiß. Es gibt eine Wahrheit, eine Wirklichkeit, ein richtig und falsch. Das ist natürlich etwas problematisch, wenn man das Ganze aus einer konstruktivistischen Perspektive betrachtet und davon ausgeht, dass das Subjekt die Welt aufbaut. Beziehungsweise, dass es meine Ohren sind, die diesen Podcast hören. Dass es also meine Wahrnehmung ist, die die Welt wahrnimmt. Das heißt, aus der konstruktivistischen Perspektive müsste man eher sagen, die Welt ist subjektiv erfahrbar. Alles, was ich sehe, sehe ich durch meine Augen. Humberto Maturana übrigens, chilenischer Neurobiologe, hat Anfang dieses Jahrtausends ein Buch dazu geschrieben, Was ist Erkennen? Die Welt entsteht im Auge des Betrachters. Hänge ich euch in die Shownotes, sehr interessant dazu. Wenn ihr euch noch niemals damit beschäftigt habt oder euch keine Gedanken darum gemacht habt, wie die Welt denn so beschaffen ist, ob es sie wirklich gibt oder nicht, lasst uns eine Quickvote dazu machen. Ich würde ganz gerne wissen, was für einen Stand wir hier so haben. Die Welt ist A, meine Erfindung, B, nur subjektiv erfahrbar, C, objektiv vorhanden, D, objektiv zu erkennen, E, weiß nicht, F, eine andere Meinung. Also wie gesagt, diese Thematik bezieht sich einmal auf das Unterrichten vom Geografieunterricht oder auch anderen Fächern, aber auf der anderen Seite auch auf euer eigenes Leben. Wie seht ihr die Welt? Seid ihr der Meinung, dass sie wirklich vorhanden ist? Oder seid ihr der Meinung, dass ihr sie nur selbst wahrnehmen könnt? Dann kommt man nämlich auch dahin, wenn man der Meinung ist, und ich bin ganz fest der Meinung, dass man konstruktivistisch eben nur wahrnimmt und dass man keine Aussage treffen kann darüber, ob etwas an sich vorhanden ist oder etwas wirklich so ist, wie es ist, sondern dass immer nur ich derjenige bin, der das Ganze aus seiner Perspektive, von seinem Standpunkt aus sieht, dann kommt man dahin, dass man gar nicht mehr so schwarz und weiß diskutieren kann. Dann gibt es nicht mehr ein richtig und falsch, oder? Dass wir uns unterhalten und sagen, doch, so wie ich es sehe, ist es richtig und wie du siehst, ist falsch. Dann gibt es immer nur unterschiedliche Positionen, unterschiedliche Standpunkte, von denen aus man etwas verhandelt, betrachtet, sieht, erfährt und miteinander bespricht. Und dann wird, glaube ich, Kommunikation auch wesentlich einfacher, wesentlich effektiver, weniger konfliktgeladen vielleicht. Und man ist auf jeden Fall offener, auf den anderen zuzugehen, anstelle dieses Schwarz- und Weiß-Denkens. Also auch hier wieder passt der Song von Delaware, Kind of Grey. Ja. Ich lese euch ein Stück von Ernst von Glasersfeld vor, Radikaler Konstruktivismus. Das ist die radikale Form davon. Er sagt, was sind diese Wahrnehmungen? Wie schauen sie innen aus? Wie sind sie gemacht? Meiner Ansicht nach ist es völlig unsinnig anzunehmen, da sind die Formen und weil sie da sind, kann ich sie sehen. Das klingt vielleicht sehr schön, aber es erklärt überhaupt nichts. Um da ein brauchbares technisches Modell zu haben, muss ich fragen, wie mache ich sie denn? Wie sehe ich sie? Wie kommen sie in mich hinein, diese Wahrnehmungen? Ich habe ja schon öfters gesagt, wenn mir jemand zeigt, wie die Wirklichkeit wahrgenommen werden kann, dann gebe ich den Konstruktivismus sofort auf. Oder wie Morpheus es im Film Matrix gesagt hat.
What is real? How do you define real? If you're talking about what you can feel, what you can smell, what you can taste and see, then real is simply electrical signals interpreted by your brain.
Katrin hat letzte Woche doch aus Marokko gemailt. Und ich hatte euch den ersten Teil ihrer Reisegeschichte vorgelesen. Und mittlerweile ist auch ein bisschen Ton angekommen. Das heißt, ich kann euch jetzt den zweiten Teil vorlesen und dabei im Hintergrund ein bisschen Atmosphäre vom Jemal Fna, von dem großen Platz in Marrakesch, laufen lassen. Über Teppiche habe ich noch etwas sehr Interessantes in Erfahrung bringen können. Ein junger Tuareg begleitete uns als Guide durch das Dorf, die Kasbah, ehemalige Sklavenwohngebiete und Umgebung. Die Tour endete, wie sollte es auch anders sein, in einer Ausstellung. Klar, dass alle Exponate auch käuflich waren. Jedenfalls wurde uns die Bedeutung eines Teppichs bei der Brautsuche der Nomaden erklärt. Denn die jungen Männer und Frauen lernen sich bis zu ihrer Eheschließung nicht kennen. Trotzdem, man will ja nicht die Katze im Sack kaufen, also weben die Frauen eine Art Bewerbungsteppich. Für den ungeschulten Blick ein schönes Stück gewebter Stoff mit interessanten Mustern. Für den potenziellen Ehemann allerdings eine Offenbarung. Hierauf finden sich nämlich nicht nur jene Zeichen, die die Frau nach der Verlobung bzw. Hochzeit auf Kinn, Nase und Stirn aufträgt, um anderen ihren Status als Ehefrau mitzuteilen. Die Verlobungszeichen werden mit Henna und Safran angebracht. Das Zeichen für die Ehe wird tätowiert, da es sich ja um eine langfristige Bindung handelt. So etwas wie Eheringe gibt es in Marokko nicht. Sondern es finden sich auch zahlreiche Informationen über die Fähigkeiten des heiratsfähigen Mädchens. Die junge Frau deutet zum Beispiel durch eine Reihe von Kreuzen des Südens an, dass sie im Sternelesen geübt ist. Eine wichtige Fähigkeit unter den Tuareg, die ja im Sommer bei Nachtreisen, um während der Hitze des Tages im Zelt zu schlafen bzw. zu arbeiten. Mit einer Reihe Dromedare gibt die Bewerberin an, wie viele Karawanenerfahrung sie mitbringt. Dromedare in verschiedenen Farben lassen erkennen, in welchen Regionen sie bereits unterwegs war. Schwarz für die schwarze Wüste, gelb für die Sahara, blau für Meeresregionen etc. Webt sie einen rechteckigen Kasten mit weiteren Symbolen in den Teppich, ist das ein Zeichen dafür, dass die Frau bereit ist, Polygamie zu akzeptieren. Dabei kann sie zum Ausdruck bringen, dass sie für eine Gleichstellung aller Frauen ist, das heißt, wenn die erste Frau ein rotes Seidenkleid bekommt, sollte die zweite Frau dasselbe oder zumindest ein gleichwertiges erhalten, um die Eifersucht in Schach zu halten. Im Kasten finden sich weitere Hinweise für den Mann. Die Anzahl der abgebildeten Kamele zeigt, welche Gegenleistung die Familie des Mädchens für die Heirat erhalten sollte. Auch andere Tiere wie Ziegen sind in entsprechender Zahl abgebildet. Gewebte Vögel signalisieren dem interessierten Mann, ich will frei sein wie ein Vogel in der Wüste, auch in der Ehe. Verknotete Stränge, das Symbol, das eine verheiratete Frau auf der Stirn trägt, offenbaren noch weitere Informationen. Die Anzahl der Knoten gibt an, wie viele Kinder sich die Frau wünscht. Bei den Nomaden entscheiden die Frauen über die Anzahl der Kinder. Will die Frau weiter mit der Karawane durchs Land ziehen oder erhofft sie sich, wie immer mehr junge Mädchen, einen festen Wohnsitz in der Stadt? Auch hier gibt es verschiedene Symbole für die jeweilige Option. Übrigens, die Nomadenfrau webt 4 Teppiche im Laufe ihres Lebens. Rund 15 Monate dauert die Fertigung. Der erste Teppich, also der beschriebene Bewerbungsteppich, bleibt stets bei der Familie der Braut. Der letzte Teppich ist der kunstvollste und schönste. Eine absolut faszinierende Kultur. Und das Urteil des jungen Tuareg zu dem vorliegenden Teppich, so eine Frau suche ich auch noch, Inshallah. Soweit mein Feedback aus Südmarokko. Demnächst vielleicht auch nochmal in Ton. Inshallah, viele Grüße, Katrin.
Wenn man eine Reise mit jemandem will,
Ah, wunderschön. Ja, schick uns bitte auf jeden Fall noch deine Tonaufnahmen zu. Die sind bestimmt genauso gut geworden. Okay, machen wir Ankündigungen. Am 28. und 29. November 2008, also nicht mehr lang hin, am Ende dieses Monats gibt es eine Tagung an der Leuphana Universität in Lüneburg. Konstruktion von Tourismusräumen. Auf der Webseite heißt es dazu: Am 28. und 29. November 2008 beschäftigt sich eine Tagung an der Leuphana Universität Lüneburg mit der Frage, wie und durch welche Prozesse und Praktiken touristische Räume hergestellt werden. Die Tagung ist wahrlich eine interdisziplinäre Veranstaltung. Neben der Kulturgeografie sind die Soziologie, Architektur, Medienwissenschaft, Ethnologie, Marketingwissenschaft und Kulturgeschichte vertreten. Was diese Disziplinen vereint, ist, dass sie alle einen kulturalistischen Beitrag zum Tagungsthema leisten. Insofern könnte man auch von einer kulturwissenschaftlichen Tagung sprechen, die den medialen, visuellen, performativen, wissensgeleiteten sowie politisch-planerischen und oder politökonomischen Konstruktionen von Tourismusräumen nachgeht. Die einzelnen Vorträge stützen sich auf empirische Untersuchungen bzw. empirische Daten, die vor dem Hintergrund dieser Modi und Medien der Konstruktion von Tourismusräumen diskutiert werden. Das klingt doch total interessant. Also wer von euch Lust hat, Ende November nochmal nach Lüneburg zu fahren oder sowieso in der Ecke ist, der schaut doch da einfach vorbei und schickt uns danach noch ein bisschen Erfahrungsbericht, wie es da gewesen ist. Damit machen wir mal Schluss für heute. Nächste Woche hören wir uns auf jeden Fall wieder mit Episode 18 von Geography Frontline. Schickt mir eure Voicemails und Kommentare, heute vor allen Dingen zur Thematik Konstruktivismus und Handlungstheorie, aber natürlich auch immer noch zum Atommüll. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin macht's gut und denkt dran, das Netzwerk sind wir.